also ich kann es, ich raff das selber gerade noch gar nicht so, aber ich sitze hier auf dem Wacken Open Air 2016 mit dem André von der relativ unbekannten Band Blind Guardian. Aber kann sich vielleicht selber mal kurz vorstellen für die Leute, die die Band vielleicht nicht kennen, und kann mal erzählen, was die überhaupt so machen.
Ja, ich bin André, spiele Gitarre bei Blind Guardian und wir machen melodiösen Heavy Metal.
Okay. So, wir wollen uns ja ein bisschen über Live-Tontechnik unterhalten, und ich glaube, das bietet sich bei euch ja auch an. Also seit ich euch kenne, Follow the Blind war, glaube ich, damals hatte ich das erste Album noch auf Vinyl. Und bis heute, da ist ja, glaube ich, so einiges passiert bei euch. Mhm. Also sowohl produktionstechnisch als auch bestimmt der Live-Umsetzung. Ich erinnere mich, glaube ich, damals habt ihr gesagt, euch ist das klar, dass so live was ganz anderes ist als Studio,
ja,
dass man das auch gar nicht vergleichen kann oder so umsetzen. Und hat sich da irgendwas dran geändert? Wie seht ihr das jetzt heutzutage?
Da hat sich nichts dran geändert. Ich bin ein großer Fan der Studiotechnik sozusagen und sehe es so, dass auch schon zu allen Zeiten Bands immer versucht haben, im Studio das Optimum rauszuholen mit allen technischen Tricks. Und ich als Künstler will mich auch nicht limitieren und schon im Voraus denken, okay, was kann ich da später machen oder nicht machen und muss ich dann direkt was weglassen? Da würde ich das Ding ja schon viel zu früh beschneiden. Und so gesehen fahre ich alle Register, versuche alle Ideen, die ich habe, zu verwirklichen mit allen Tricks und gucke dann, wenn es fertig ist, wenn die CD fertig ist, dann muss man da nochmal dran arbeiten, wie man die Stücke live umsetzen kann und da neue Konzepte finden, was auch wieder sehr kreativ werden kann. Und so eine Nummer kann durchaus ganz anders klingen hinterher, aber das finde ich eher reizvoll, weil auch so ein Live-Album oder eine Live-Performance hat ja seine Reize. Und wenn das jetzt 1:1 wäre, wäre es ja auch stinkend langweilig.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt ist das, korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig habe oder so, aber am Anfang hattet ihr praktisch, wart ihr so als Rock'n'Roll-Band unterwegs und hattet trotzdem auf den Alben schon immer auch so viel so orchestralen Krams und Chöre und so weiter und so fort. Das habt ihr jetzt in den letzten Jahren, oder ist ja auch schon lange, lange her oder so, habt ihr jetzt ja auch immer Keyboards dabei und so. Ich habe euch vor ein paar Jahren live gesehen, aber ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr so sehr dran erinnern, wie das da war. Welche Sachen von den Alben übernehmt dann euer Keyboard oder wie macht ihr das? Was fahrt ihr dann davon ab?
Also wir haben auf unseren Studioalben arbeiten wir mit echtem Orchester. Das sind richtig große Produktionen und das kann man natürlich live nicht umsetzen, weil da müsste man 90 Leute da hinsetzen. So gesehen muss unser Keyboarder gucken, dass er die leadführenden Stimmen rausarbeitet und spielt das dann live mit auf Synthesizern, klar. Das funktioniert aber sehr gut, weil das im Prinzip bei den anderen Instrumenten ja auch so umgewandelt wird auf weniger Spuren. Oder also halt, ich kann auch nur eine Gitarre gleichzeitig spielen und spiele im Studio aber vielleicht 16 Tracks. So gesehen muss ich dann auch gucken, wo liegt meine Lead-Stimme und suche mir dann auf dem Solo auch nur eine Stimme raus, die für mich am wichtigsten ist, um den Song zu transportieren. Und das macht unser Keyboarder sehr gut. Wir haben also ein paar sehr epische Nummern und die Live-Umsetzungen werden von unseren Fans richtig gut angenommen. Und die Songs behalten eigentlich ihre Grundcharakteristik, obwohl wir nur 6 Leute auf der Bühne sind und kein echtes Orchester da haben. Also es funktioniert auch so.
Ja, manche probieren das ja mit dem echten Orchester, aber da ist natürlich ein riesiger Aufwand. Und ja, gerade bei sowas, mein Bekannter erzählt hier, Dimo Borge, haben das, glaube ich, mal hier probiert mit so einem richtigen Orchester. Das ist natürlich, sind natürlich ganz andere Herausforderungen. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, du suchst dir dann die Gitarren, die wichtig sind, die suchst du aus, ja, die wir live spielen. Und da kommt auf jeden Fall gitarrenmäßig kommt gar nichts von den Keyboards. Ne? Nee. Auch nicht irgendwelche füllenden Rhythmusgitarren. Das wäre.
Wir sind doch 2 Gitarristen. Markus spielt Rhythmusgitarre,
genau,
und ich spiele Melodies und so Melodiegitarre und Solo-Gitarre. Das funktioniert super. Also ich brauche da auch nicht mehr.
Das wird auch für die meisten.
Wir sind ja auch keine Industrial-Band, die jetzt so diese Rhythmusgitarrenwand braucht. Also wir sind da ja eher eine traditionelle Rockband.
Ja. Willst du kurz was, da bin ich jetzt wirklich selber auch nicht so informiert, willst du kurz was zu deinem Gitarren-Setup, was Amps und so angeht, sagen? Wie viel Spuren gehen da ins Mischpult rein? Wie sieht das bei dem Markus aus?
Also ich hänge jetzt nicht so tief in der Technik drin. Ich kann nur sagen, dass wir zu dieser Tour einen Riesensprung gemacht haben. Und zwar sind wir auf Camper gegangen. Okay. Und ich habe meine ganzen Amps, die ich so im Laufe der letzten 30 Jahre gesammelt habe, geprofiled. Und habe mir dann eben auch einen Live-Sound designt. Das ist für uns, fürs Touring, dann wesentlich einfacher zu handeln. Auch das Backup-System, was wir dabei haben, ist einfacher umzuswitchen. Es gibt wesentlich mehr Sicherheit und wir hatten wesentlich weniger Ausfälle. Was dazu kommt, ist, dass man so ein System dann auch bei Flugshows einfach mitnehmen kann und nicht mehr auf Meet-Amps angewiesen ist. Wir hatten also sonst zum Beispiel in den ganzen Südamerika-Shows immer einen scheiß Sound, weil die keine vernünftigen Amps an den Start gebracht haben. Ja, okay. Das fällt jetzt alles weg. Also wir können uns da jetzt auch mit einem Original-Sound präsentieren, was ein Riesenschritt nach vorne ist. Kabeltechnisch würde ich sagen, ich habe, da passiert nicht ganz so viel. Ich habe da eben meinen Output vom Camper. Wir haben noch eine DI-Box liegen für Akustikgitarren. Ich denke jetzt mal nicht, dass ich mehr wie 4 Spuren am Start habe.
Ja, ja, okay. Nee, ich wusste nicht, dass ihr das jetzt auch schon mit Camper macht. Der Markus macht das auch so?
Ja. Der Markus ist nicht bei, auf Camper, der ist auf dem XFX. Ja, okay. Ja, aber im Prinzip das gleiche System.
Jetzt, sorry, wenn das jetzt eine blöde Frage ist, ja, aber wenn ihr so eine eigene Tour macht, ja, gibt es da natürlich wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Vorproduktionen, sag ich mal, ihr probt das ganze Ding oder so. Wie ist das jetzt für eine Band so von eurem Status, wenn ihr jetzt so Festival-Shows wie das hier spielt? Habt ihr vormittags die Möglichkeit, einen Soundcheck zu machen, ja, oder macht ihr...
Wir machen einen Soundcheck, ja. Also das ist halt das Privileg des Headliners. Wir sind die einzige Band morgen, die einen Soundcheck machen darf.
Okay.
Und deswegen sind wir dann schon ganz früh hier, weil wir wollen auf Nummer sicher gehen, dass bei so einer großen Produktion dann auch alles vernünftig läuft. Normalerweise jetzt bei Clubshows machen wir eigentlich keine Soundchecks mehr, da vertrauen wir unserer Crew. Und im Normalfall funktioniert alles. Aber gerade bei Festivals, wo man dann teilweise auch nur einen Line-Check hat, können auch schon mal Probleme auftreten. Und hier wollen wir eben ganz auf Nummer sicher gehen. Deswegen machen wir einen Soundcheck, dann wissen wir auch, es wird abends alles funktionieren. Dazu werden wir die Show recorden und die wird auch später im Fernsehen ausgestrahlt. Und dann will man natürlich auch, dass der Sound funktioniert und dass auch kein Knacker irgendwo drauf ist oder irgendwelche Einstreuungen vom Licht. Das muss man dann halt wirklich einmal alles getestet haben.
Ihr sagst ja eure Crew. Ich gehe jetzt davon aus, ihr habt feste FOH-Leute, die das natürlich seit Jahren wahrscheinlich begleiten, oder?
Oh ja, wir haben ein super Team. Leute sind jetzt alle mehr oder weniger schon lange dabei. Natürlich kann es immer mal sein, dass einer aufhört und man wieder einen neuen Mann einarbeiten muss. Aber die Leute jetzt hier sind auf jeden Fall schon seit Anfang dieser Tour dabei und haben also schon mehr als 80 Shows mit uns auf dem Buckel, jetzt nur seit dem letzten Jahr. Und so gesehen weiß jeder, was er zu machen hat.
Und das gilt aber auch für Monitor, habt ihr auch eigene Leute?
Wir haben ein eigenes In-Ear-System immer dabei. Und einen eigenen Monitormann, das ist eigentlich für uns als Band das wichtigste Bindeglied zwischen Technik und Band, unser Monitor-Soundmann. Aber auch auf den können wir uns verlassen, der weiß blind, was wir brauchen, jeder einzelne von uns. Und auch da würde es funktionieren, dass wir ohne Soundcheck auf die Bühne kommen und jeder hat den perfekten Sound auf den Ohren.
Ja, das ist natürlich sehr komfortabel im Gegensatz zu so Wedge-Zeiten, aus denen ihr dann, von denen ihr, glaube ich, weg seid. Kann ich noch was fragen, auch wenn du da jetzt technisch vielleicht da nicht so drin bist, wie du gesagt hast, aber jetzt bei der Vorproduktion für so eine Tour oder so, probt ihr das dann in irgendwelchen, also wenn es eine eigene Tour ist, probt ihr das dann in irgendwelchen Hallen? Erstellt ihr dann mit eurem FOH-Mann zusammen so Szenen für einzelne Songs oder für was, so wie das
läuft? Also wir haben seit 20 Jahren einen Lichtmann, der für uns die Lichtshow designt. Die kriegen vorher alle einen Songpool von uns, dass sie genau wissen, alles klar, auf die Stücke müssen wir uns konzentrieren. Und dann wird das Licht ohne uns erarbeitet. Da findet eine Vorproduktion statt, wo auch tatsächlich das Licht zu den Songs produziert wird und programmiert wird. Da sind wir aber nicht bei. Und für die Bandprobe, wir haben also ein großes Studio in Krefeld, wo wir uns dann 3 Tage treffen, inklusive Monitortechnik. Wird also alles bei uns mit den Pulten bei uns im Studio aufgebaut. Auch das Front-of-House-Pult wird bei uns aufgebaut. Und unser FOH und Monitormann setzen sich im Prinzip schon mal, programmieren schon mal grob ihre Sachen, die brauchen, bei den 3 Probeläufen, die wir machen. Also wir spielen dann 3 Sets durch oder vielleicht auch 2 pro Tag. Also wir proben dann schon sehr intensiv. Und in der Zeit wird fleißig programmiert, dass also die Basics stehen, bevor wir die erste Show spielen. Und dann haben wir dann zusätzlich noch 3 Warm-up-Shows, wo man das dann vor, meistens in kleinen Clubs, nochmal in der Live-Situation testet und nochmal verfeinert, okay, bevor es dann wirklich auf die großen Bühnen geht.
Unter eurem richtigen Namen, oder?
Nee, wir machen die schon unter unserem richtigen Namen. Aber wir haben meistens so 2-3 kleinere Warm-up-Shows, wo man weiß, alles klar, wenn du da und da spielst, dann ist das noch in einem kleineren Rahmen, kleine Clubshow. Und wenn dann was schief geht, ist nicht ganz so dramatisch. Da kann man dann auch, bei einer Clubshow kann man es ganz anders überspielen, als wenn du jetzt ein riesen Publikum vor dir hast, wo auch jeder die Perfektion erwartet.
Ja, Wacken als Warm-up-Show wäre ein bisschen fehl am Platze. Ja. Ist ein ganz gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 5 Minuten haben wir noch, ne? Thema Lampenfieber. Wie ist, also ich habe das immer mal wieder, heute hatte ich es auch, aber auch wenn ich da irgendwie am Mischpult stehe oder so, wie sieht das jetzt bei euch aus?
Ja, haben wir noch. Allerdings stellt sich das erst kurz vor der Show ein und verliert sich auch schon wieder nach den ersten 2-3 Songs. Speziell auf so großen Bühnen mit so einem Riesenpublikum wie in Wacken ist man extrem nervös, weil auch eine unglaubliche Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Während Natur, muss ich sagen, ist man am Anfang nervös bei den ersten Shows, aber dann, wenn man einmal drin ist, hat man so eine Selbstsicherheit, dass man weiß, alles klar, wir gehen da jetzt auf die Bühne und ziehen unser Ding durch und das wird geil. Und da gibt es überhaupt keine Fragen.
Ich habe vorhin gesagt, ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe euch gesehen hier auf dem Lorelei Festival vor 2-3 Jahren oder so. Okay. Kannst dich nicht mehr dran erinnern, so richtig, ne?
Wir haben gerade erst wieder auf der Lorelei.
Ja, nee. Okay, ne, ist doch schon ein bisschen her. Also ich fand, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wo irgendwelche Keyboard-Parts herkamen oder so. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, fand ich auch so richtig gänsehautmäßig, ist, dass dann natürlich das ganze Publikum eure hymnenartigen Sachen mitsingt. Also das habe ich so noch nicht erlebt. Vielleicht bin ich auf den falschen Konzerten bis jetzt gewesen oder so. Ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber plant ihr das schon quasi ein, dass das passiert? Lenkt euch das ab? Ich meine, das freut einen natürlich.
Nee, das ist einfach, das ist schon immer so gewesen bei uns. Das liegt an den Songs, das liegt an der Mitsingqualität der Refrains. Man kann das nicht ein- oder wegplanen. Das gehört einfach dazu bei einer Blind Guardian Show. Für unsere Fans, die zelebrieren das halt so. Die feiern richtig so eine Show als Event. Und natürlich genießen wir das, weil das ist eben auch das Feedback, was sich natürlich auch ein Künstler wünscht. Dass die Leute das so annehmen und das auch wirklich so verinnerlicht haben, dass jeder Song, jeder Text wird mitgesungen. Und ja, das ist auch für uns Gänsehaut. Besonders wenn in Wacken dann auf einmal 75.000 Leute den Bart-Song singen.
Ja, da bin ich gespannt.
Da kriegt man schon eine Gänsehaut, ja.
Aber ich habe mir jetzt einfach gedacht, bei so Riesensachen, dass euch das irgendwie timingmäßig rausbringt oder so, aber das
ist... Nee, natürlich sind die ab und zu versetzt, aber das kennt man ja. Also da gibt es auch, das ist auch witzig, je nachdem in welchem Land man spielt, werden unterschiedliche Sachen mitgesungen oder es wird unterschiedlich geklatscht auch. Vor allen Dingen. Also die Deutschen klatschen natürlich anders als jetzt ein Japaner und es wird auch anders gejubelt. Aber das, nachdem man dann irgendwie 5-6 Welttourneen hinter sich hat, kennt man das ja und kann sich da auch so schon relativ schnell drauf einpendeln.
Ja, okay.
Aber man hört es schon, auch durchs In-Ear, wenn da jetzt irgendwie so versetzt geklatscht wird oder die versingen versetzt mit.
Jetzt gehen sie gleich alle ab. Ach so, ja, wir sind jetzt hier und da.
Okay. Nee, aber da kommen wir ganz gut mit klar.
Gut. Ganz allgemein, ich habe dir jetzt nicht so viele Fragen zu den Tontechnikern gestellt, aber kannst du vielleicht mal für dich so sagen, was für dich so ein guten FOH-Mann ausmachen würde, was du von dem erwarten würdest, was überhaupt nicht gehen würde oder so. Kannst du da ein paar Worte dazu?
Also für mich ist ein guter Techniker ein flexibler Techniker. Jemand, der sich der Tagessituation schnell anpassen kann und mit den gegebenen Umständen, aus den gegebenen Umständen, auch wenn die schlecht sind, was Gutes rausholen kann. Ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du jetzt jemanden das beste Equipment hinstellst und eine Halle, die einfach von alleine schon gut klingt und eine Band, die geil auf den Punkt spielt, dann kriegt das jeder zum Klingen. Ja? Aber wenn ich jetzt mal irgendwo hinkomme und ich muss da echt auf dem letzten Acker spielen, Open Air, ich habe keine geile Resonanz und ich kriege vielleicht auch ein Pult, was nicht mehr gerade das Neueste ist und hier und da knackt und habe dann noch Hands gehabt, die es falsch verkabelt haben, dann kann alles passieren. Und dann, wenn du dann einen Mann hast, der eben sagt, alles klar, so ist das jetzt, da muss ich jetzt mit leben und ich mache da trotzdem heute Abend eine geile Show draus und dann teste ich das jetzt alles und stecke da eben die ganze Energie und mein ganzes Know-how rein und am Abend klingt es dann geil, dann weiß ich, alles klar, der Mann, der ist top.
Gut. Gibt es irgendwas, was du noch erzählen wolltest, so allgemein zum Thema Tontechnik? Fällt dir da noch irgendwas
ein? Tontechnik fällt mir nur ein, es ist immer angenehmer, mit dem gleichen Equipment zu reisen, als ständig irgendwo auf House-Equipment oder gemietete Sachen zu gehen. Also wir versuchen immer, gerade in Europa dann mit unserer eigenen Produktion zu reisen, wenn es möglich ist. Dass man jeden Tag die gleichen Pulte hat, das erleichtert das Leben enorm.
Gleiches Equipment. Ich glaube, meine letzte Frage einfach aus Interesse. Wie viele Gitarren hast du so hinter der Bühne stehen?
Ich fahre mit einem sehr kleinen Besteck. Ich brauche im Prinzip 4 Gitarren, weil ich eine 7-Seiter und eine 6-Seiter spiele und ich habe ganz gerne für jede ein Backup. Aber plus eine Akustikgitarre noch, aber eigentlich brauche ich nicht viel. Wir sind auch schon bei Flugshows nur mit 2 Gitarren gereist. Mir reißt eigentlich nie eine Seite, ich komme eigentlich immer klar. Das ist jetzt diese riesen Gitarrenracks, wo dann 15 Gitarren drin stehen, habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen.
Alles klar, ich habe nichts mehr zu sagen. André, vielen Dank.
Ja,
ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall.
Danke.
Gut. Danke mal.